Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, wir machen heute den zweiten Teil unserer Reihe über Bill Russell, Will Chamberlain und den Basketball der 50er und 60er Jahre. Und bevor wir aber dazu kommen, muss ich noch einräumen, bei unserer letzten Folge über Football bin ich an meinen Sprachfähigkeiten gescheitert. Ich spreche da immer von der Legion of Doom. Aber es ist die Legion of Doom, also die Legion natürlich.
Ja.
Hab das zwar vor mir gesehen, aber ich habe es falsch ausgesprochen. Der ein oder andere hat es auch bemerkt, aber ich hoffe, das passiert dann heute nicht.
Dann gib mal alles.
Ich werde es versuchen. So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei zwei Meistertiteln für die Boston Celtics und Bill Russell. Der war also schon der Star der NBA.
Neben Bob Cousy, nicht zu vergessen, der war ja auch ein...
Genau, und der war auch wesentlich beliebter, ja.
Ja, im damaligen Kontext, auch mit den rassistischen Untertönen, muss man das bestimmt so sagen.
Genau, und jetzt kommt noch jemand, der Will Chamberlain, über den wir ja auch schon die ganze Zeit gesprochen haben. Wir waren stehen geblieben, dass er bei den Globetrotters für ein Jahr war, nachdem er das College abgebrochen hat. Aber er will dann doch in die NBA. Das ist natürlich das, worauf alle gewartet haben, dass jetzt ein neuer Center kommt, der sozusagen noch dominierender sein soll als Bill Russell.
Vor allen Dingen offensiv.
Vor allem offensiv, ja. Ich hatte ja gesagt, der ist im Grunde sowas wie eine Mischung aus Kobe Bryant und Shaquille O'Neal. Sehr groß, aber macht wahnsinnig viele Punkte, auch, kann auch super werfen.
Ja, sehr agil dabei, was man so einem Menschen mit der Masse und der Größe vor allen Dingen damals wohl gar nicht zugetraut hat.
Ja, das ist wahr. Mit fast 2,18 Meter Körpergröße, ne, extrem schnell, sowas kannte die Liga überhaupt nicht.
Also im Grunde ein Offensivmonster gegen ein Defensivbiest. Also die Frage war dann ja auch mit großer Spannung, ja, wer wird da die Oberhand behalten?
Genau, das ist die große Frage, die sich dann viele stellen und die wird dann 1959 geklärt.
Zumindest zum ersten Mal.
So, ja, zum ersten Mal.
Aber man auch fairerweise sagen muss, wer hat den besseren Supporting Cast, wer hat die bessere Mannschaft vielleicht? Oder wer macht seine Mitspieler besser?
Ja, das ist ja immer die große Frage. Man sagt ja immer, dass der Bill Russell, der hatte halt das Glück, dass er so viele gute Spieler da bei sich hatte und der Will Chamberlain eher schwächere Spieler. Aber das wird sich in dem jetzt anstehenden Jahrzehnt, wo diese Rivalität das ganze Jahrzehnt prägen wird, auch mal ändern. 1959 kommt er also in die Liga und in seinem ersten Spiel macht er schon 43 Punkte, 28 Rebounds.
Statement.
Ja, in seinem dritten Spiel 41 Punkte und 40 Rebounds. Und dann macht er sogar 58 Punkte gegen die Knicks und die Pistons. Die Presse sagte, es tritt tatsächlich das ein, was man befürchtet hatte. Der wird die ganze Liga dermaßen dominieren, dass die anderen überhaupt keine Chance haben. Ja, also wie so ein Rookie, ne, der jetzt in die Liga kommt, das hatte man doch nicht so erwartet.
Oder zumindest gehofft, dass es nicht ganz so krass wird.
Allerdings haben die anderen Mannschaften sich aus der College-Saison, aus der letzten, einiges abgeschaut. Man erkannte jetzt, sportlich kann man den nicht stoppen. Da muss man es dann mit illegalen Mitteln machen. Und die fingen halt an, ihn ständig zu faulen. Er musste Schläge einstecken, Ellenbogenstöße. Man stellte den Fuß unter ihn, wenn er runterkommt, damit er sich möglicherweise den Fuß umknickt.
Dirty.
Genau. Und dann gab es so einen Spieler, der hieß Clyde Lovett. Der war ein besonders schmutziger Spieler. Und in einem Spiel verpasst er dem Chamberlain einen Ellenbogenstoß und schlägt ihm zwei Zähne aus.
Ist schon heftig. Und nach heutigen Maßstäben.
Ja, der spielte dann noch zwei Spiele weiter, bekam noch einen Schlag ins Gesicht und musste dann schon in der ersten Saison tatsächlich operiert werden. Der verliert insgesamt 4 Zähne.
Boah.
Und das Problem war halt, der war es ja nicht so gewohnt, sich selber zu wehren. Er hatte immer gedacht, ich bin ja so gut, ich brauche das nicht. Er selber war es ja nicht gewohnt, sich so zu wehren oder es war nicht so seine Art. Er war jetzt nicht so ein aggressiver Spieler.
Ja.
Und in einem Spiel gegen die Hawks rastet er dann aber auch selber aus und schlägt dann den Bob Pettit mit dem Ellenbogen ins Gesicht, muss dann auch vom Platz. Also er fängt dann an, auch auszuteilen, weil er muss sich ja wehren.
Stimmt, sonst wirst du überhaupt nicht mehr ernst genommen.
Aber insgesamt dominiert er halt trotzdem die Liga. Er wird auch Rookie of the Year und gleichzeitig auch MVP. Und jetzt am Anfang der Saison waren dann halt alle gespannt, wann kommt es jetzt zum Duell?
Ah ja.
Der Boston Garden ist komplett ausverkauft und Chamberlain und die Warriors kommen dann halt und man spricht dann von der großen Kollision, Kampf der Titanen. Und auch Bill Russell war sehr angespannt. Der war vor dem Spiel noch nervöser als sonst. Vor allem, weil er jetzt zum ersten Mal zu jemandem aufschauen musste.
Ja, der war etwas größer.
Ja, fast 10 Zentimeter.
10 Zentimeter sogar. Oh, das ist deutlich.
Und war auch deutlich muskulöser und stärker. Und beim Handshake schaut der Russell halt extra so einfach vor sich hin, gar nicht dem ins Gesicht. Ja, der Chamberlain macht 30 Punkte, der Russell 22. Also so die große Unterschied war dann tatsächlich im Spiel gar nicht da.
War ja für den Chamberlain fast schon wenig, nur 30.
Ja, er hatte den ersten Mal jetzt so einen Gegner, der sozusagen ein bisschen auf Augenhöhe mit ihm war. Und trotzdem gewinnen die Celtics 115 zu 106. Und dieses Spiel gilt als der Neuanfang des Basketball, also der Beginn des modernen Basketballs, wo die beiden das erste Mal gegeneinander spielen.
Aha.
Und es zeigte sich jetzt halt schon, einfach wird es dann für den Chamberlain nicht. Es zeigt sich halt, er macht zwar die meisten Punkte immer, aber er verliert dann doch das Spiel gegen die Celtics.
Jetzt habe ich auch mal gelesen, dass der Chamberlain zweimal die meisten Punkte macht und Punkt auf Punkt häuft, aber dass der Russell und die Celtics, denen geht es um den Sieg des Spiels, gar nicht um persönliche Daten.
Ja, genau. Und der Bill Russell sagt einmal, wenn du alleine einen Titel gewinnen willst, spiel Tennis.
Sehr gut.
Ja, er wusste halt, dass er den Chamberlain auch nicht dauernd stoppen kann, sondern sein Ziel war es, ihn so zu steuern. Der akzeptiert halt bestimmte Punkte, die der macht, solange es im Spiel gut für die Celtics steht. Und in entscheidenden Momenten, wo es dann vielleicht wirklich jetzt eng wird, dann erhöht er den Druck auf einmal gegen den Chamberlain und zwingt ihn dann so zu schlechten Würfen. Der ist ja dann schon in so einem Modus, ich mache die Punkte, ich alleine, ich brauche gar nicht abzuspielen.
Ja, ich hab's drauf. Und dann ist er aber vielleicht in einer Low-Percentage-Position und merkt das gar nicht und wirft trotzdem und dann verfehlt er vielleicht.
Ja, genau so ist das. Ja, das Ganze hat also auch so eine psychologische Komponente zwischen den beiden. Und vor allem halt durch dieses riesen Presseaufsehen wird da so eine Rivalität draus gestrickt.
Das kann einen auch nervös machen.
Ja, man spricht dann außerhalb auch vom Krieg. Tatsächlich, die beiden selber waren allerdings befreundet. Die freuen sich sehr schnell an.
Ah, toll, das Wort echt.
Ja, der Russell wird dann vom Chamberlain auch so Thanksgiving eingeladen bei seiner Mutter. Und er übernachtet dann bei den Auswärtsspielen immer beim Chamberlain.
Ne, das ist ja irgendwie auch total menschlich dabei, ne? Super.
Ja, manche sagen, das wäre auch Teil der Teil des Psychokrieges vom Russell gewesen, sozusagen den einzulullen am Abend vor dem Spiel. Aber die waren wirklich befreundet. Also. Und diese Rivalität, das merkt dann auch der ganze Sport, dass das richtig gut für ihn ist. Der Basketball blüht jetzt am Anfang der 60er Jahre richtig auf, wird so eine richtige Top-Sportart und zieht halt auch viele andere afroamerikanische Spieler ein.
Ja, ja.
Oscar Robertson und Elgin Baylor.
Ja, Baylor, ist nicht der Elgin Baylor bei den Lakers?
Genau. Aber das sind halt so, die in den 60er Jahren jetzt so dazukommen. Ja, und der Oscar Robertson, der spielt dann bei den Cincinnati Royals und später bei den Milwaukee Bucks.
Ah ja, daran erinnere ich mich vielleicht, ja, ja. The Big O, ja, Oscar Robertson, fein.
Ja, und überhaupt die Spielweise, die die afroamerikanischen Spieler mitbringen, Blocken und Dunkings, das erhöht halt dermaßen die Attraktivität. Das war ja zu der Zeit auch was ganz Neues.
Wurde viel dynamischer alles und attraktiver.
Ja, und das Ganze führt jetzt auch bei dem Russell nochmal zu einer Verbesserung. Er erzielt am 5. Februar 1960 einen Rekord 51 Rebounds in einem Spiel.
Wow.
Das war ein Rekord zu der Zeit, aber der hält dann nur ein paar Monate. Denn im November 1960 kommt der Chamberlain in einem Spiel gegen Boston zu 55 Rebounds gegen den Russell.
Das ist ja absurd viel schon.
Das war ihm dann auch wichtig, wieder dass er den Rekord hat.
Ey, man pusht sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen.
Ja, aber auch dieses Spiel hat er verloren.
Oh, bitter.
Obwohl der Russell dann in dem Spiel halt nur zu 19 Rebounds kommt, gewinnen die Celtics trotzdem.
Ja, da kommt wieder dieser Gedanke, aber der hat das bessere Team.
Die sind halt super eingespielt schon, ne? Durch diese Titel, die sie ja schon gewonnen haben, das ist wie so eine Maschine, die läuft. Und die stellen auch einen Rekord auf, die gewinnen 59 Spiele in einer regulären Saison. 10 Siege mehr als die Warriors mit Chamberlain. Und dann treffen natürlich auch die Celtics im Finale der Eastern Division auf die Warriors mit Chamberlain. Das erste Aufeinandertreffen in den Playoffs. Und die Celtics, die stellen ihre Taktik um. Der Red Auerbach sagt, ja, wenn wir jetzt so oft gegen die spielen, da kann sich dann schon die Stärke vom Chamberlain irgendwann durchsetzen. Und auch er will jetzt eher zu kleinen Fouls greifen. Aber vor allem beauftragt er den Heinsohn, dem Chamberlain immer vor die Füße zu laufen. Wenn der so zurückläuft, soll er ihn ausbremsen.
Ah, taktische Fouls.
Und ihn provozieren.
Und provozieren auch noch, Trash-Talk.
Ja, genau. das gelang ihnen so 3 Spiele lang und im 3. Spiel hat der Chamberlain so richtig die Schnauze voll, ne? Und er stößt dann den Heinsohn einfach zu Boden. Es gibt dann so ein Teamgerangel und dann will der Chamberlain den Heinsohn schlagen, der taucht aber weg und der Chamberlain schlägt mit seiner Faust gegen den Kopf von einem Mitspieler und zieht sich eine schwere Prellung in der Hand zu.
Nein. Selbstverletzt.
Selbstverletzt, am Kopf des eigenen Mitspielers.
Ist ja nicht.
Und die Celtics, die gewinnen dann dieses und das nächste Spiel. Und der Chamberlain kann halt in dem 4. Spiel auch nicht spielen. Und erst im 5. Spiel kommt er dann zurück, aber hat immer noch Schmerzen in der Hand. Kann immer noch nicht so richtig werfen. Und dann sind wir im Spiel 6, da steht es auf einmal 117-117 und die Warriors haben 2 Freiwürfe und Guy Rogers, der da wirft, vergibt die beiden. Und im Gegenzug wirft Bill Charman auf den Korb, der Ball springt ab und der Tommy Heinsohn, der den provoziert hat,
ausgerechnet der,
springt hoch, kommt gerade noch so mit den Fingerspitzen dran und tippt ihn in den Korb. Und damit waren die Warriors raus und die Celtics wieder im Finale.
Das ist, schon dramatisch, wie knapp das dann wieder entschieden wurde.
Ja, so ein bisschen schmutzig halt, ne? Im Grunde
absolut.
Brauchte man diese Verletzung vom Chamberlain, sonst hätte man es wahrscheinlich nicht geschafft.
Ja, in 6 Spielen, 4-2 dann.
Und der Chamberlain ist richtig geknickt. Das ist ja, jetzt ist er wieder in den Playoffs, das ist quasi das 2. Mal nach dem College und wieder verliert er. Der ist dermaßen enttäuscht, dass er dann in einem Interview in der Kabine schon so sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich nochmal zurückkomme.
Leichte Überreaktion, aber da sieht man, wie tief die Enttäuschung war.
Ja, er hat jetzt wieder das Gefühl, ich habe schon wieder versagt in einem Finale, wieder nicht gewonnen.
Ja, in diesem Psychokrieg wurde dann ja auch gerne dann gesagt, naja, guck mal, der kann es nicht, der gewinnt nicht.
Und dieses, dass er möglicherweise gar nicht mehr zurückkehrt, wird dadurch verstärkt, dass er dann in der Sommerpause weiterspielt, wieder mit den Globetrotters nach Europa reist und er nutzt das Ganze auch so ein bisschen aus, um mehr Geld zu bekommen.
Ach, so als Leverage. Na, dann ich könnte ja auch nur noch so Showbasketball machen. Wenn er mich wollt, dann zahlt mir.
Er fordert dann eine Gehaltserhöhung auf $65.000. Und die bekommt er natürlich auch.
Natürlich.
Ja, die Warriors hatten ja jetzt das Gefühl mit dem, wenn wir jetzt das Team noch ein bisschen verbessern, dann ist die Meisterschaft ja drin. Ja, in dem Finale 1960, wo die Celtics ja ins Finale kommen, treffen sie auf die Hawks und...
St. Louis Hawks, müssen wir nochmal dazu sagen.
Ja, die St. Louis Hawks zu der Zeit. Und gewinnen ihre 3. Meisterschaft in 4 Jahren. Und der Russell ist da halt auch wieder total dominant, macht 21 Punkte im Schnitt, 40 Rebounds. Und trotzdem ist es eine enge Finalserie. Es gibt 7 Spiele und im letzten Spiel gewinnen die Celtics aber doch relativ hoch, 122-103. Ja, und die Celtics waren halt auch am Anfang sehr müde nach diesen Schlachten halt gegen die Warriors. Ja, wir sind 1960 und jetzt ziehen die Minneapolis Lakers nach L.A. um.
Ah, endlich, in das Forum, damalige Traumhalle, Glamour.
Ja, und mit ihrem Star Elgin Baylor. Und sie verpflichten in dem Jahr noch einen Star, einen späteren Star, Jerry West.
Ah, Mr. Jerry West. Wenn man das NBA-Logo vor sich sieht, sieht man seine Silhouette.
Genau, das ist richtig. Nach ihm wurde das NBA-Logo geformt. Er war das Vorbild.
Der eleganter, intelligenter, toller Spieler.
Ja, ein intelligenter, weißer Spieler.
Auch das, ja. Im Grunde nach Bob Cousy war dann Jerry West der nächste große Weiße.
Ja, der war halt ein super Werfer, ne? Also.
Ja, ja.
Und er war halt auch ein aggressiver Verteidiger, das kommt denen dann halt auch noch zugute. Jetzt haben die halt quasi 2 Stars.
Ja, genau. Ist auch im Grunde 2x Total Package, die sich auch noch ergänzen. Also sehr stark.
Ja, in der Folgesaison 60-61 ist der Russell genauso gut unterwegs wie vorher auch, sein Team auch. Man hat ja jetzt ja gedacht, naja, vielleicht schwächeln die jetzt mal ein bisschen.
Weil die mit Red Auerbach ja auch einen Manager oder Leader hatten, der die angefeuert hat, weiter zu gewinnen, diese Exzellenz beizubehalten. Und Bill Russell, denke ich auch, denen ging es ja auch um Gewinnen.
Ja, nur ums Gewinnen. Ne?
Im Grunde egal wie, wir gewinnen.
Und tatsächlich in der Saison sind die auch fast so gut wie in der Saison davor. 57 Siege zu 22 Niederlagen, also total dominant. Ja, in den Playoffs besiegen sie dann die Syracuse Nationals erst mit 4-1. Und die nutzen dann im Endspiel die Schwäche der Lakers, denn die mussten gegen die St. Louis Hawks ran und waren jetzt total erschöpft schon in der Finalserie, weil die mussten da auch über 7 Spiele gehen. Und Boston gewinnt da eigentlich ziemlich deutlich. Das war jetzt der 3. in Folge. Vor der Saison 61-62 spielen dann die Celtics gegen die Hawks ein Freundschaftsspiel, so vor der Saison, in Phoenix. Und da galt immer noch die Rassentrennung. Und sie kommen dann in so ein Hotel und die sagen, ja, sie können hier alle übernachten, aber essen können hier nur die Weißen.
Ja, das war immer noch furchtbar.
Das, zu der Zeit stößt das dann natürlich schon, weil so auch die Bürgerrechtsbewegung so am Aufkeimen ist. Und der Bill Russell ruft dann die schwarzen Spieler von den Hawks an und bespricht mit denen, ja, wenn wir hier nichts zu essen kriegen, dann spielen wir auch nicht. Und das war alles natürlich schon ausverkauftes Haus.
Ja, ja, ja.
Tatsächlich, die schwarzen Spieler fliegen alle nach Hause.
Konsequent.
Nur die weißen Spieler spielen, aber ein riesen Aufruhr in der Presse.
Ich hoffe, auf Seiten der streikenden Spieler, oder
nicht? Nein, leider nicht. Man fordert Suspendierungen für Russell und die anderen schwarzen Spieler, aber weil die so wichtig waren für die NBA, wird daraus nichts. Die unterstützen das, beziehungsweise sagen gar nichts dazu und sperren auch nicht. Ja, vor allem das ist das erste Mal und der Russell ist halt wieder der das antreibt, ne? Dass es für ihn auch wichtig ist, sich da zur Wehr zu setzen.
Also im Gegensatz zu vielen anderen vielleicht schwarzen, schwarzhäutigen, dunkelhäutigen Spielern war der auch jemand, der in dieses Risiko gegangen ist und dieses, ja, ist ja schon fast politische, diesen Kampf aufgenommen hat oder Statement setzt und sagt, es muss sich ändern.
Ja, das ist sozusagen auch so der Anfang von seiner quasi zweiten Karriere. Also der ist halt auch so ein Bürgerrechtler, der wird er dann. Ja, aber in der Folgesaison 61-62 geht es weiter wie vorher. Er holt die Rebounds, die spielen halt immer gleich. Das ist wie so eine Maschinerie, die da läuft. Der Will Chamberlain dagegen, der geht von Rekord zu Rekord. Der macht 50,4 Punkte pro Spiel in der Saison.
Heftig.
Also Wahnsinn. Und vor allem stellt er einen Fabelrekord auf. Er macht 100 Punkte in einem Spiel gegen die Knicks.
Ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist absurd, oder?
Ja, also er hat das Spiel quasi alleine gewonnen. Und der Witz ist, der Chamberlain, der hat noch bis 6 Uhr morgens in New York mit einer Frau Party gemacht, fährt dann mit dem Zug von New York nach Philadelphia, schläft da fast ein im Bus, verpasst fast den Teambus, aber macht dann 100 Punkte in dem Spiel.
Das zeigt, was er für ein Potenzial hat.
Ja, und auch was für ein Lebemann er ist. Ja, der lebt ja in New York in einem Apartment und nicht in Philadelphia und fährt dann halt immer gerne mit dem Zug zum Spiel oder zum Training.
Ja, in New York hast du halt mehr Partymöglichkeiten. Das war, glaube ich, echt ein riesiger Womanizer und Partymacher.
Ja, da werden wir am Ende nochmal drauf kommen.
Ja, ich glaube, der ist ja auch sehr stolz drauf, dass er
genau,
auch diese Fähigkeiten hat.
Ja, er übertreibt da auch so ein bisschen. So, trotzdem, obwohl er jetzt diesen Rekord aufstellt, sind es die Celtics, die den Rekord aufspielen für die meisten gewonnenen Spiele in einer Saison mit 60 Spielen. Bill Russell wird MVP der Liga, obwohl er die viel schlechteren Daten hat. Aber man erkennt jetzt langsam, dass er ja der ist, der quasi für die Gewinne mitverantwortlich ist.
Ja, der mit so der Motor ist dieser Maschine Celtics.
Und man sagt so, dass dieses Jahr, das war sozusagen das beste Jahr der Celtics überhaupt, das beste Team aller Zeiten.
Also der Zenit, da war so,
In den Playoffs treffen die Celtics dann wieder auf die Warriors. Chamberlain und die Warriors sind zurück. Ja, und der Russell tut jetzt sein Bestes, gegen den 50-Punkte-Durchschnittsspieler den irgendwie einzubremsen. Es kommt wieder zu 7 Spielen und im letzten Spiel schafft der Russell es dann, den Chamberlain bei nur 22 Punkten zu halten.
Das ist ja extrem wenig für ihn.
Ja, 28 Unterschnitt und er selber erzielt 19 Punkte. Also sie sind so gleich auf in dem Spiel und das Spiel selber wird in den letzten Sekunden entschieden, als Russell so einen Steckpass auf Chamberlain abfängt, direkt zu Sam Jones passt und der wirft und versenkt den Ball und sie sind wieder im Finale und Chamberlain ist schon wieder raus. Im Finale treffen sie jetzt auf die LA Lakers mit ihren Stars, dem Forward Elgin Baylor und dem Guard Jerry West und auch hier 6 Spiele, es steht unentschieden 3-3, kommt zum 7. Spiel und eine Sekunde vor Ende der regulären Spielzeit steht es unentschieden. Wieder mal.
Mehr Spannung geht ja gar nicht.
Der Lakers Guard Rod Hundley täuscht einen Wurf vor, passt auf Frank Selvi, der wirft aus 3,5 Metern ungefähr in der letzten Sekunde und verfehlt.
Nein.
Das hätte den Lakers den Titel eingebracht und dann nennt es das Selvi-Game.
Ah, ja, klar, der hätte es machen müssen eigentlich aus der sehr kurzen Nahdistanz.
Ja, vor allem, warum wirft der? Warum nicht der Baylor oder der Jerry West?
Spieler, der eigentlich gar nicht so im Fokus steht. Aber vielleicht war der heiß in dem Moment, man weiß es nicht.
Vor allem, es war ja auch so, dass die Celtics versucht haben, den Baylor aus dem Spiel zu nehmen. Es war so, dass die Verteidiger der Celtics alle schon aus dem Spiel waren. Der Heinsohn, der Seth Sanders, die besten Forwards, die waren schon weg, weil die alle durch zu viele Fouls disqualifiziert waren. Der Baylor war halt so gut, Ne? Mhm. Den konnte man auch nur durch Fouls stoppen. Und jetzt hatte man ja eigentlich gedacht, jetzt muss der Ball auf den Baylor kommen. Da spielt der vierte Forward, der nie spielt für die Celtics. Ein Jean Gorilla, der spielt gegen den. Der macht aber tatsächlich ein richtig gutes Spiel und setzt den richtig unter Druck. Und dadurch kommt dieser Ball halt zu dem Selvey und der verwirft dann.
Also ist mal wieder defensiver Druck, der den Gegner zu Fehlern zwingt.
Und die Celtics haben also schon wieder gewonnen.
Langsam wird es für die Konkurrenz aber entnervend.
Ja, die sind natürlich jetzt außerhalb von Boston auch richtig verhasst, ne? Vor allem in Boston sind die einerseits ja total stolz auf die, weil das auch das einzige Team ist, was gewinnt.
Stimmt, die Bruins würden längere Zeit nicht gewinnen, die haben ja in den 30ern, dann haben sie im Baseball, die Red Sox würden auch noch jahrzehntelang nichts gewinnen.
Ja, also im Grunde die Boston gegen den Rest der Liga.
Mhm.
Ja, und der Bill Russell, der ist ja jetzt natürlich ein Star, der verdient auch viel Geld und der möchte jetzt in ein größeres Haus ziehen und das kaufen und möchte dann auch besseres Stadtviertel ziehen. Aber man sollte ja meinen, wenn da, wo die Reicheren leben, die vielleicht nichts dagegen halten, aber nein, da wird zu einer Petition in der Nachbarschaft aufgerufen, dass man bloß dem Russell kein Grundstück verkauft. Und die Frau von Bill Russell sagt, ja, dann ziehen wir da nicht hin, weil sie haben da ein Haus gefunden. Aber der Bill Russell sagt, auf keinen Fall. Niemand sagt mir, wo ich wohnen soll oder auch nicht.
Ja, recht hat er.
Und die ziehen dann halt jetzt um, haben ja auch Familie, ne, hat ja auch schon Kinder. Und der Will Chamberlain dagegen, der fliegt mit einem Kumpel nach England, um seinen handgefertigten Bentley abzuholen.
Dekadent, ja.
Und fährt dann mit diesem über Paris an die Riviera. Und wow. Verpulvert da quasi den ganzen Sommer sein Geld.
Hat er ein Traumleben gehabt wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, der hat sich's gut gehen lassen. Und er erfährt, dass die Warriors nach San Francisco umziehen sollen. Das Problem für den Chamberlain ist aber, er hat ja sein Apartment da in New York, in der ganz vornehmen Gegend. Und der möchte eigentlich aus dieser Metropole auch nicht weg.
Würde ich auch nicht wollen.
Und der sagt dann, boah, also nach San Francisco möchte ich jetzt eigentlich nicht. Das musst du mir schon irgendwie schmackhaft machen. Und sein Gehalt wird dann auf 85.000 erhöht. Und er macht es zur Bedingung, dass sein Bentley in die USA verschifft wird. Also er will ja auch mit Stil, fährt er dann tatsächlich von New York mit dem Bentley nach San Francisco. Quer durch die USA.
Ja, kann man machen.
Kann man machen, ja. Ja, wir sind jetzt in der Saison 62-63 und das sollte die letzte Saison für Bob Cousy werden. Also der macht das auch offensiv, teilt er das mit, das wird meine letzte Saison und die Celtics müssen sich jetzt ja auf seinen Abschied vorbereiten und die machen das auch schon ganz clever, also schon für die Saison, wo er noch spielt, draften sie John Havlicek.
Ah, ja, ganz bekannt, ja, ein Riesenspieler. Auch bis in die 70er Jahre hinein.
Genau, und haben sie jetzt quasi den perfekten Nachfolger schon gefunden. Und es läuft wie geschmiert. Also auch wieder für die Celtics die ganze Saison. Der Russell wird wieder MVP.
Also dominant.
Alles dominant. Und Bob Cousy, der wird in jeder Stadt, wo sie hinkommen, gefeiert. Da werden Schilder hochgehalten, geh nicht und wir lieben dich, Cousy und sowas. Also der war halt im ganzen Land beliebt.
The Wizard.
Mhm. Ja, der war so ein bisschen so ein charmanter Typ. Den mochten halt auch die Frauen. Ja, und das war jetzt halt das große Bestreben halt der ganzen Celtics-Familie. Da muss auch jetzt, der Cousy muss auch wieder mit einem Meistertitel gehen.
Na klar, ist ja wohl Ehrensache.
Ja, und als dann im Januar spielen dann die Celtics auch gegen die Cincinnati Royals in Maryland und werden dann ins Weiße Haus eingeladen. Und interessanterweise verpasst der Russell diesen Ausflug ins Weiße Haus, weil er an sein Zimmer ein Schild aufgehängt hatte, bitte nicht stören.
Ist nicht wahr.
Ja, ob es das wirklich war oder ob er nicht wollte, das ist jetzt nicht so ganz klar.
Ah ja, okay. Hätte man ja auch direkt mal. Das war mein erster Gedanke. Ach, der wollte nicht.
Ja, es geht auch darum, dass der Auerbach seinen Spielern angewiesen hat, keinen Kandidaten zu unterstützen bei der Wahl, bei der anstehenden, weil das die Fans vielleicht verärgern würde. Der Bob Cousy hatte sich halt schon so ein bisschen politisch engagiert, auch für die Kennedy-Familie. Und jetzt sollen die halt mit dem John F. Kennedy posieren für ein Foto mit den erfolgreichen Celtics, aber eben halt nicht mit Bill Russell, der ja verschlafen hatte, möglicherweise. Und es war aber auch so, der Bill Russell hat das mal so erklärt, er hat gedacht, es gibt nur eine Besichtigung im Weißen Haus und da wollte er darauf verzichten. Also woran es genau lag, weiß man nicht.
Aber er war nicht dabei.
Er war nicht dabei. Zu seinem Ruf, dass er ja so ein schwieriger Typ ist und auch so politisch ist, passt das da auch so ein bisschen. Das wird jedenfalls so ausgeschlachtet.
Wurde von der Presse gleich aufgenommen, ne?
Ja, und in 63 läuft es halt so gut und sie erreichen auch hier wieder die Finals, 63. Und auf wen treffen sie natürlich wieder? Auf die Lakers. Und die sind jetzt so richtig angefixt. Also die, ne, nach diesem Skandal-Endspiel.
Selfie-Game. Wollen sie auf Biegen und Brechen gewinnen wahrscheinlich, oder?
Ja, und die Celtics führen halt nach 5 Spielen und es kommt zu Spiel 6. Und im letzten Viertel verletzt sich Bob Cousy am Knöchel. Und die führen eigentlich schon mit großem Punkteabstand.
Ja.
Aber dadurch, dass der jetzt raus ist, die ganze Statik von dem Spiel, die fällt jetzt in sich zusammen.
Mhm.
Und die Lakers kommen Punkt für Punkt heran. Und obwohl er so einen geschwollenen Knöchel hat, kommt kurz vor Ende der Bob Cousy wieder zurück aufs Spielfeld. Und sofort ist die Statik wieder da. Die machen keinen Punkt mehr, die Lakers. Und so gewinnen die Celtics dann schon wieder.
Jetzt wird es wirklich langsam für die anderen Vereine der NBA fast schon peinlich.
Es ist jetzt auch so, alle sagen jetzt natürlich, ja, siehst du, wenn der Cousy nicht spielt, dann läuft es da nicht. Wenn der spielt, gewinnen sie alles. Vor allem auch in der Bostoner Presse gab es dann vor der neuen Saison nur ein Thema. Wie können sie es ohne Cousy überhaupt schaffen?
Das wird den Bill Russell bestimmt auch gekitzelt haben nach dem Motto, ja, denk doch mal an mich, ich bin doch hier mitentscheidend, oder?
Genau so ist es. Er wird dann angesprochen darauf, wie sie es denn schaffen wollen ohne Bob Cousy. Und der Russell sagt dann nur zurück, schaut euch mal an, wer in den letzten Jahren der MVP war.
Hm.
Na, aber das ist natürlich wieder so eine, da wird ihm wieder Arroganz unterstellt. Und in 63 ist auch so ein Jahr, wo die Bürgerrechtsbewegung so einen richtigen Aufschwung kriegt. Und Martin Luther King natürlich ist da ja ganz vorne dabei.
Ja.
Und auch der Bill Russell will sich jetzt öffentlich dafür einsetzen. Und es gibt ja den berühmten Marsch auf Washington, diese Kundgebung.
Ja.
Und der Bill Russell nimmt da auch dran teil.
Also exponiert sich da richtig und ja, krass.
Ja.
Ungewöhnlich für Sportler, die vermeiden das ja oft.
Genau, also er war einer der wenigen, der dabei war und er trifft dann am Abend vor dieser großen Kundgebung, vor der großen Rede von Martin Luther King, trifft er ihn dann auch persönlich und der sagt, komm doch mit mir auf die Bühne.
Wow.
Und der Bill Russell sagt, nee, das möchte er nicht, weil er sie nicht unterstützen will, sondern er hätte zu wenig dazu beigetragen. Und das würde jetzt so aussehen, als käme er jetzt in letzter Minute und er wäre ja jetzt ein ganz Führender dabei und das will er nicht. Er steht dann lieber in der ersten Reihe.
Sehr redlich.
Und danach wird dann der Bürgerrechtler Edgar Evers ermordet.
Oh, das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm.
Ja, das ist so in den Südstaaten ein Mord und das wird, da gibt es eine große Trauerfeier und der Bill Russell reist dann extra da in den Süden.
Ja.
Und verspricht dem Bruder von dem Evers, der halt auch, das sind alles Bürgerrechtler, wenn sie Hilfe benötigen, würde er kommen. Und tatsächlich so im Jahr darauf war so die Bürgerrechtler waren da so unterdrückt. Und dann wird der Russell gefragt, ob er da nicht hinreisen könnte nach Jackson, Mississippi, mitten in die Hochburg. Und das macht er auch. Und gibt da auch Basketballkurse.
Sehr, sehr, sehr mutig und ja, vorbildlich.
Ja, vor allem es gibt Morddrohungen und die müssen dann diese Rundreise quasi auch abbrechen, weil es zu gefährlich wurde.
Ich muss gerade an Mississippi Burning denken, an den Film mit Gene Hackman und war das Willem Dafoe?
Ja, das kommt mir da auch direkt hoch. Also
erinnert mich so ein bisschen an diese
Situation. Ist ja auch die Zeit.
Auch Mississippi.
Ja, also er ist da total engagiert, hält sich aber ein bisschen zurück. Also ist jetzt keiner, der jetzt unbedingt das Rampenlicht sucht oder so und sagt, ich bin jetzt hier der große Star, der da auch mitmacht. Der will nur helfen. Ja, wir sind jetzt 63, 64 und die Celtics machen einfach da weiter, wo sie vorher aufgehört haben. Das wird also wirklich langweilig. Die gewinnen 57 Spiele und zum ersten Mal schafft es der Russell, seit der Chamberlain in der Liga ist, die meisten Rebounds zu holen. Ja, in den Playoffs marschieren sie auch, besiegen die Cincinnati Royals 4-1 nach Spielen. Und treffen jetzt im Finale erstmals wieder auf den Chamberlain, denn der spielt ja bei den San Francisco Warriors.
Oh, jetzt wird's spannend.
Jetzt treffen sie das erste Mal in der Finalserie aufeinander. Aber es zeigt sich, trotz Chamberlain sind die Warriors einfach als Team viel zu schwach. Und die verlieren die Finalserie auch 4-1.
Oh, das ist aber sehr deutlich.
Und das ist der 6. Titel in Folge und der 7. Titel für Russell überhaupt in 8 Jahren.
Das ist fast überirdisch gut.
Und das gab es halt zu der Zeit oder auch, weiß ich nicht, auch später vielleicht nicht mehr, in keiner anderen US-amerikanischen Profiliga.
Stimmt, im Baseball, das weiß ich ja, 1949 bis 1953 haben die Yankees 5 Titel in Folge gewonnen, aber dann war aber auch Schluss. Also den 6., den gab es nicht. Also so eine Serie hat im Baseball keiner.
Ja, in der Folgesaison dasselbe Bild. Celtics stellen einen Ligarekord mit 62 gewonnenen Spielen auf.
Wird ja immer absurder, ne? Diese Dominanz.
Ja, man fragt sich auch, tatsächlich habe ich mal nur nachgeguckt, es kommen immer viel mehr neue Spieler, aber auch viel mehr schwarze Spieler rein. Trotzdem sind die Celtics so dominant und das ist halt wirklich verwunderlich, dass die so gut spielen. Aber das ist halt auch Taktik, ne? Also die Art, wie sie zusammenspielen, die das sich unterscheidet von den anderen.
Dann haben die anderen es aber irgendwie gar nicht geschafft, diesen taktischen Vorsprung aufzuholen. Das ist ja mehr als individuelle Klasse, wie du sagst. Das ist ja auch das Zusammenspiel. Oft gelingt es ja anderen Vereinen dann, wie, dass man da taktisch nachzieht und eine andere Strategie entwickelt. Scheint da bisher noch nicht gelungen zu sein.
Nee. Und in der Saison ist es jetzt so, dass die Celtics das erste Team sind, und zwar am 26.12.64, die eine Startaufstellung ausschließlich aus afroamerikanischen Spielern aufs Feld schicken.
Das war bestimmt ein Politikum zu der Zeit und gerade in Boston auch.
Genau, der Heinsohn, der war verletzt. Jared Auerbach sagt, bei mir spielen einfach die Besten. Und in diesem Fall sind es 5 Afroamerikaner.
So be it, genau, dann spielen die halt, denkt er sich.
So, dann spielen die halt. Das war natürlich, gab ein großes Aufsehen. Sie kommen dann natürlich ja wieder in die Playoffs, treffen dann erstmal auf die 76ers, die gibt's da schon.
Ah, Philadelphia 76ers, ja.
Und die hatten wen verpflichtet? Natürlich Will Chamberlain.
Ah, back in Philly und wahrscheinlich auch dann wieder näher an New York und den Partys dran.
Genau, es war jetzt ja wieder ein Aufeinandertreffen, was jetzt da passiert. Und der Russell hält ihn tatsächlich in den ersten 3 Vierteln bei Spiel 3 bei 2 Treffern. Also der Russell ist auch da in dem Spiel super dominant. Ja, der Trainer der 76ers, der sagt dann auch, die Celtics können dem lieben Gott für Bill Russell danken. Und tatsächlich kommt es zu 7 Spielen in dieser Serie. Und als die Sixers 5 Sekunden vor Schluss bei 110 zu 109 zurücklagen, aber Bill Russell dann plötzlich den Ball verliert, droht das Ganze zu kippen. Als der Hall of Fame Guard der Sixers, Hal Greer, den Ball einwirft, stiehlt Havlicek, der eingewechselt war, den Ball für die Celtics und rettet ihnen natürlich jetzt die Serie. Und der Russell ist ihm super dankbar, umarmt ihn, dass er ihn quasi jetzt da rausgeholt hat. Sonst wäre er es ja schuld gewesen.
Ja, den gerettet mit seinem Stil dann, ne?
Ja, es erstaunt auch, obwohl die ja in der Liga so dominant waren, dass oft die Finalserien super eng waren. Oft 7 Spiele.
Ja, das in der Spitze war schon eine echte, sehr starke Ausgeglichenheit. Nur in der Breite ist es offensichtlich in der NBA nicht so competitive gewesen zu der Zeit.
Ja, und sie treffen dann im Endspiel wieder mal auf die Lakers, aber im Grunde haben die gar keine Chance. Nach 5 Spielen ist es schon vorbei.
Wieder 4-1, jetzt auch gegen die Lakers.
Wieder 4-1, nächster Meistertitel. Und vor der neuen Saison dann 65-66 beendet Tommy Heinsohn dann seine Karriere.
Jetzt könnten die anderen hoffen, das ist auch wieder ein Einschnitt. Vielleicht verändert sich an der Statik was.
Ja, also war jetzt auch der letzte Weiße aus der Startreihe. Und es sprach sich dann in der Liga herum, dass der Will Chamberlain, der ist ja jetzt, war ja gewechselt, für $100.000 pro Jahr spielt.
Das war so eine magische Grenze zu der Zeit, auch in den anderen Sportarten. 100.000, das waren so die Elite der Elite.
Ja, und der Bill Russell, der liest das und sagt, wenn der 100.000 kriegt, was kriege ich denn dann? Und der geht zu dem Auerbach und sagt, ich weiß jetzt, was ich nächstes Jahr verdienen will. Der Auerbach sagt, ja, was denn? 100.000 und einen Dollar.
Den einen Dollar mehr.
Und so wird das dann auch im Vertrag festgehalten. Und er ist dann auch in so einer Talkshow, wird dann gefragt, warum denn 100.000 und ein Dollar? Und der Russell sagt, jeder Dollar zählt. Aber natürlich ein super Statement, ne? Wenn der Chamberlain 100.000 kriegt, kriege ich als MVP 100.000 und ein. Denn ich bin der Beste.
Ja, er hat ja Argumente.
Ja, im Sommer 65, fand ich jetzt auch sehr spät, fällt die Rassentrennung in Boston für Schulen. Ich wusste nicht, dass das da so lange galt, aber es gibt den Racial Imbalance Act. Aber die Bostoner Schulen und die Schulbehörde mit ihrer Vorsitzenden Louis Day Hicks, die wehren sich jetzt dann noch jahrelang dagegen und versuchen das trotz der Gesetzeslage aufrechtzuerhalten. Und dann soll sie an der Highschool, wo überwiegend schwarze Schüler sind, eine Rede halten und dann kommt es zu einer Auseinandersetzung mit Aktivisten. Die ganze Veranstaltung wird abgebrochen und die Kinder kriegen jetzt ihre Zeugnisse nicht und beziehungsweise haben jetzt nicht diese Feier. Und der Russell, der veranlasst dann, dass diese Feier in die Kirche verlagert wird und er hält dann selber die Rede.
Starke Aktion.
Also da zeigt sich wieder, wie engagiert der ist.
Ja, der macht wirklich was. Ne? Der redet nicht nur, der macht sogar Dinge. Also der exponiert sich da sehr stark, finde ich
bewundernswert. Ja, und bleibt dann natürlich nicht unbeachtet in Boston. Als er dann mit seiner Familie aus dem Urlaub zurückkehrt, findet er sein Haus total verwüstet vor.
Oh nein.
Mit Code wird das N-Wort an die Wand geschrieben.
Gibt's ja wohl nicht.
Code in seinem Bett, alles kaputtgeschlagen. Ja, aber die lassen sich nicht davon beirren, die bleiben da. Weil immer mehr, dass er so ein politischer Mensch ist, das stößt er halt immer mehr auf Gegenwehr. Was seinem Ruf auch so ein bisschen schadet, ist, dass er seit 1964 keine Autogramme mehr gibt. Gar keine. Auch keinen Mitspielern.
Sehr ungewöhnlich.
Der Satch Sanders sollte, als er am Ende seiner Karriere war, von allen Spielern so was unterschrieben haben. Und der Bill Russell sagt, du weißt doch, ich unterschreibe gebe keine Autogramme.
Der bleibt doch konsequent dabei und macht keine Ausnahme.
Ja. Hat dann nie wieder ein Autogramm gegeben.
Warum nicht?
Also er hat das so geschildert, dass er immer, wenn er ein Autogramm gegeben hat, so ein schlechtes Gefühl gehabt habe, dass er da was von sich preisgeben soll umsonst. Und das wäre nachher so schlimm gewesen, das hätte tagelang angehalten.
Das Gefühl.
Es ist halt eine sehr extreme Eigenart.
Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, er will sich nicht so wichtig nehmen. Obwohl, irgendwo hat er ja auch Recht auf irgendeiner Ebene.
Ja, er sagt das auch so, er ist nur im Sport öffentlich und sonst nicht.
Er will das strikt trennen, ja.
Ja, und er ist halt ein sehr strikter Mensch. Wenn er das einmal was entschieden hat, dann ist das so.
Viele andere reagieren da verstört drauf, weil eben die allermeisten sind nicht so konsequent.
Ja.
Und wenn es dann einer ist, das stößt auf Unverständnis. So würde ich das mal...
Ja, wir sind jetzt 65-66 in der Saison und Red Auerbach erklärt, das wird seine letzte Saison als Trainer.
Oh, auch ein Einschnitt.
Also er wird nicht weggehen, er wird der General Manager, aber es ist seine letzte Trainersaison und natürlich wollen sie ihm natürlich auch da den Sieg schenken.
Logisch.
Und natürlich schaffen die Celtics das. In den NBA Finals 66, der 8. Titel in Folge. Bill Russell besiegt den Chamberlain in der Eastern Division, auch 4-1 nach Spielen und kommen dann wieder ins Finale und natürlich wieder gegen die Lakers. Und diesmal ist es hart umkämpft. 7 Spiele. Und das letzte Spiel gewinnen sie 95-93.
Also die Lakers wieder verloren. Die müssen ja auch langsam verzweifeln.
Ja, vor allem der Jerry West, der könnte kotzen.
Ja, das ist ein ganz starker Sieg getrunken.
Der leidet auch bis also auch als Rentner, sagt, das tut ihm weh, körperlich weh, wenn er daran denkt.
Er hat zu oft verloren gegen die Celtics.
Ja. Also die gewinnen, neue, weitere Meisterschaft, aber Red Auerbach hört jetzt auf und jetzt ist natürlich die Frage, wer wird Trainer?
Ja, da bin ich jetzt echt gespannt, wer kann dem überhaupt nachfolgen?
Ja, das war auch für die Celtics schwierig. Man hatte jetzt erst überlegt, es wäre ja gut, einen ehemaligen Spieler zu holen. Man hatte Frank Ramsey im Auge, der hatte allerdings 3 Pflegeheime irgendwo in den USA und er wollte nicht. Die zweite Wahl wäre dann Bob Cousy gewesen, der wollte aber auch nicht, weil er wollte jetzt nicht seine ehemaligen Mitspieler trainieren.
Ja, das auch kann schwierig sein, ja.
Dritte Wahl war Tom Heinsohn, aber der lehnte auch ab, weil er glaubte, mit dem Russell nicht klarzukommen, weil der so mürrisch immer wäre und sich vielleicht von ihm auch nicht sagen lassen würde.
Könnte auch sein, der ist ja eine sehr, sehr starke Persönlichkeit.
Und dann war erst so die Frage, macht's der Russell als Spielertrainer?
Auch, wäre auch ungewöhnlich.
Der will aber, der will nicht so richtig und dann greifen die Celtics aber zu einem Trick. Die sagen, ja gut, wenn du nicht willst, dann verpflichten wir den Trainer der 76ers und den hasst der Bill Russell, den kann er nicht leiden. So sagt der Russell, okay, dann mach ich's doch. Und der Bill Russell wird dann der erste schwarze Cheftrainer und Spielertrainer der NBA.
Ach stimmt, das haben wir ja auch noch. Na klar, das ist der erste Nicht-Weiße auf der Position. Der noch mehr im Fokus.
Ja, also der Druck wird riesengroß. Der Druck war schon da, als der Cousy gegangen war. Da war er jetzt quasi der alleinige Star. Jetzt ist er auch noch Trainer und Star in einer Person.
Also mit dem Druck kann man sich kaum vorstellen, auf dem gelastet hat. Und die Serie war jetzt ja auch schon ellenlang. Die droht ja auch irgendwann mal zu reißen.
Ja, und dann die Journalisten, ne, der ganze Fokus ist jetzt auf ihm. Und der kriegt unter anderem so eine Frage gestellt, ob er den Job bekommen habe, weil er schwarz wäre. Und der Bill Russell sagt, ich habe den Job nicht bekommen, weil ich ein Schwarzer bin, sondern weil Red Auerbach dachte, dass ich der Beste bin und das bin ich auch.
Ja, selbstbewusst, ja, direkt dagegenhalten und sagen, ich bin der Beste, ja. Und jetzt kommt es natürlich, der Druck ist so groß, jetzt muss er auch beweisen, dass er nicht nur spielen kann, auch noch managen kann in einer Person.
Ja, der Bill Russell, der sagt jetzt zu den Spielern, pass mal auf, ab sofort werden so die Beziehungen, die wir bisher so hatten, ne, sie waren ja so eine richtige Familie, die will er jetzt so ein bisschen abbrechen. weil er muss jetzt ein bisschen mehr Distanz haben zu seinen Mitspielern. Und er wolle jetzt halt zu den einzelnen Celtic-Spielern nur noch eine professionelle Ebene haben. Aber es wird sich zeigen, dass das gar nicht so einfach ist. Und vor allem dieses Trainer und Spieler zu sein, das laugt den total aus.
Glaube ich sofort.
Also der Druck wird dann doch irgendwann zu groß. Und tatsächlich endet die Meisterserie der Celtics in diesem Jahr.
Ach.
Nicht nur, weil der jetzt der neue Rookie-Trainer ist, jetzt sozusagen Spielertrainer, alles in einem ist, sondern auch, weil die 76ers mit Will Chamberlain mittlerweile ein richtig gutes Team aufgebaut haben. Und die stellen einen Rekord auf, 68 Siege in einer Saison, und sind jetzt auch der richtige große Favorit. Und da haben die Celtics, die auch so ein bisschen ausgelaugt sind und der Russell auch ausgelaugt ist, keine Chance, verlieren die Eastern Division mit 4-1, die Serie. Der Russell lobt dann auch den Will Chamberlain, sagt, in dieser Saison hätte er das erste Mal gespielt, um zu gewinnen und nicht um die meisten Punkte zu machen.
Das ist, glaube ich, ein entscheidendes Statement, genau.
Bostoner, die werden halt quasi überrannt in dem letzten Spiel mit Cassini 140 Punkte. Das sollte das einzige Mal in Russells Karriere sein, wo die Celtics nichts um den Titel mitspielen, also nicht im Finale waren. Chamberlain dagegen gewinnt jetzt endlich seine erste Meisterschaft, seinen ersten NBA-Titel mit den Warriors, was natürlich längst überfällig gewesen war. Und natürlich in Boston gaben sie natürlich nur einem die Schuld an der Niederlage.
Ja, wem wohl?
Bill Russell natürlich, der wäre ja schuld.
Klar.
Ja, der würde sich halt übernehmen mit der Doppelrolle und weil er ja auch immer so politisch aktiv wäre.
Ja, ja, sollte er besser mal sein lassen wahrscheinlich.
Das rückt nochmal in den Fokus durch Muhammad Ali, denn im Frühjahr 67 verweigert er aus religiösen Gründen, der war ja zum Islam konvertiert.
Stimmt, der heißt ja nicht Cassius Clay.
Genau, und der verweigert dann die Einberufung zum Vietnamkrieg.
Das war auch ein ganz mutiger Schritt, sich da auch so gegen das Establishment zu stellen, denn der hat ja viel verloren. Seine Titel wurden aberkannt und er durfte nicht mehr Boxen annehmen.
Ja, der sollte sogar 5 Jahre in Haft. Das ist dazu ist dann nicht gekommen, aber...
Nee. Der hat richtig gelitten unter seiner Entscheidung.
Ja, da gibt es so ein berühmtes Bild auch, wo er mit vielen anderen schwarzen Sportlern zusammenkommt. Und die unterstützen ihn dann. Da stehen die alle so hinter ihm und Bill Russell sitzt direkt neben ihm auf diesem Bild. Das zeigt, er ist also ganz vorne dabei und unterstützt das auch aktiv.
Ja, daran sieht man, das ist eben nicht nur eine Sportpersönlichkeit, der ist überhaupt eine Persönlichkeit als Mensch, dieser Bill Russell.
Der Bill Russell ist jetzt auch schon 34 Jahre alt und wir sind jetzt in der Saison 67-68. Die Punkte und die Rebounds werden ein bisschen weniger, 12,5 Punkte im Spiel, 18 Rebounds pro Spiel, also so langsam merkt er auch körperlich, ne, diesen Raubbau, den er da auch betrieben hat. Ja, und die 76ers, die waren ja jetzt das dominante Team da in der Eastern Division, die hatten noch die bessere Balance und am 4. April sollen die in den Playoffs gegeneinander spielen und da wird Martin Luther King ermordet.
War die Zeit der Attentate, begann da. Hm.
Und da 8 der 10 Stammspieler der Sixers und der Celtics ja Afroamerikaner waren, waren die natürlich total unter Schock und es ging jetzt darum, brechen die ab? Was machen die jetzt?
Ja, verständlich.
Nein, sie brechen nicht ab, denn die Halle war schon voll, also die Zuschauer waren schon da.
Ja.
Als man das erfährt, dass der ermordet wurde und die spielen dann, aber dieses Spiel, das muss so ganz unwirklich gewesen sein, so emotionslos haben die alle gespielt.
Ja, die waren mit den Gedanken ja ganz woanders.
Und die Sixers verlieren dann auch das Spiel, die gleichen dann aber in Spiel 2 aus, die gewinnen dann auch Spiel 3 und 4 und führen dann 3-1 und nach einer 3-1 Führung ist noch kein Team zurückgekommen.
Also erwartete man ganz klar, dass die jetzt auch das nächste Spiel gewinnen und ja, dann weitermachen.
Ja, die Presse sagte die Celtics wieder vor dem Aus, aber die Celtics kommen zurück. Spiel 5 gewinnen sie 122-104, Spiel 6 114-106. Und es kommt zu einem 7. Spiel. 15.000 Zuschauer sehen dann, wie die 76ers 100-96 verlieren. In einem Auswärtsspiel gewinnen die Celtics. Und das ist das erste Team, das halt nach 3-1 zurückgekommen ist.
Muss ich leider immer das Jahr 2004 denken, wo die Yankees 3-0 führen und dann noch 3-4 gegen Boston
ja,
verlieren.
Ja, kaum zu glauben.
Katastrophe.
In der Finalserie besiegen die Celtics dann die Lakers mit 4-2.
Wieder die Lakers.
Ja, immer, es sind immer die Lakers. Und die gewinnen dann halt wieder die Meisterschaft. Der 10. für Bill Russell im 12. Jahr. Der Bill Russell wird dann von der Sports Illustrated zum Sportler des Jahres gekürt, also nicht zum Basketballer. Und er hat ja jetzt auch als Spielertrainer gewonnen.
Ja, mehr geht ja gar nicht.
Und nach der 5. Niederlage jetzt für den Jerry West, resigniert der jetzt so und erklärt ja, wenn ich mir einen Basketballspieler aussuchen könnte, dann wäre es halt Bill Russell. Ne? Er besiegt uns Jahr für Jahr. Während der NBA-Saison 68-69 ist Bill Russell schockiert darüber, dass Robert F. Kennedy ermordet wird. Und vor allem der Vietnamkrieg macht ihn so zu schaffen. Und er ist auch erschöpft. Zudem hat er Eheprobleme. Also er empfindet das immer mehr so als Einschränkung.
Dass er verheiratet ist, oder wie?
Ja, überhaupt. Er hat so das Gefühl, er müsste da irgendwie raus. Ne? Also auch der,
aus der ganzen der Situation jetzt.
Alles. Der Basketball macht ihm keinen Spaß mehr. Die Ehe, da fühlt er sich eingeengt. Er hat das Gefühl, er macht zu wenig, um was zu verändern in der Welt.
Ach so, ja, verstehe. Da ist Krieg, da werden Menschen ermordet. Er müsste sich eigentlich viel mehr einbringen, ne?
Auf jeden Fall hat er da so eine Sinnkrise und er dachte halt, ne, die USA, die hält er für eine korrupte Nation, es ändert sich zu wenig, zu langsam und er verschwende halt die Zeit mit Oberflächlichem wie Basketball. Er nimmt dann auch stark zu, er schwänzt dann so die NBA-Trainerkonferenz und all sowas, also der hat eigentlich so gar keine Lust mehr. In der Saison macht er auch nur noch 9,9 Punkte, er hat nicht mehr diese Geschwindigkeit, die er braucht, noch diese Beweglichkeit nicht mehr und sie schaffen es gerade so in die Playoffs mit 48 Siegen. Trotzdem schaffen sie es gegen die favorisierten 76ers und die Knicks und kommen dann in die, die Finals und natürlich wieder gegen die Lakers. Aber die haben jetzt aufgerüstet. Die Lakers sagen, jetzt muss es aber sein. Die haben Elgin Baylor noch, der auch schon in die Jahre gekommen ist, Jerry West und die haben einen super Neuzugang, Will Chamberlain.
Man hatte ja jetzt gedacht, nachdem er mit den Warriors gewonnen hatte, dass er da so eine richtige Ära prägen wird. Aber der Chamberlain hatte sich mit dem Besitzer überworfen und er zwang dann quasi den Wechsel zu den Lakers, indem er gedroht hatte, sonst für die ABA zu spielen. Das war ja die Konkurrenzliga zu dieser Zeit. Und so kam er zu den Lakers.
Jetzt müsste es eigentlich soweit sein, dass die es jetzt schaffen.
Denn der Will Chamberlain hat ja schon jetzt mit den 76ers einmal bewiesen, dass er die Celtics besiegen kann.
Ja, und das ist jetzt auch die große Hoffnung. Und sie sind auch der absolute Favorit. Mhm. Alle schreiben, die Celtics sind über ihren Zenit hinaus, die können nicht mehr. Die haben ja eine Serie mehr gespielt in den Playoffs. In den ersten beiden Spielen gewinnen die Lakers, vor allem, weil Jerry West wirklich aufdreht. Der ist ja natürlich so gefrustet, ne, und der will ja unbedingt seinen Titel. Der schafft im ersten Spiel 53 Punkte, in dem zweiten 41. Der Russell stellt dann halt um und die fangen an, den zu doppeln. Also nicht der Will Chamberlain ist mehr jetzt der die vielen Punkte macht, sondern der Jerry West.
Da war die Frage, wie reagieren dann wiederum die Lakers auf die Doppelung für Jerry West? Wer übernimmt dann seinen Part?
Und in Spiel 4, es steht 2-1 nach Spielen für die Lakers, lagen die Celtics 7 Sekunden vor Schluss mit einem Punkt zurück. Und der Baylor bekommt den Ball, der wird geblockt und die Celtics machen durch Heflicek den entscheidenden Punkt, den Buzzerbeater und gleichen dadurch die Serie aus. Und es kommt dann tatsächlich zu Spiel 7, wie immer. Und vor dem Spiel 7, da werden die Celtics so richtig verärgert durch den Besitzer der Lakers, denn der will seine Spieler dadurch motivieren, dass er schon auf so einem Spielflyer quasi aufschreibt, wann die Siegeszeremonie stattfinden wird, wo die gefeiert werden. Also der druckt schon, dass die Lakers denn der Champion werden. Und der Russell nimmt jetzt so eine Kopie von diesem Flyer und motiviert jetzt seine Spieler nochmal.
Ja, das war eine ideale Vorlage.
Im letzten Spiel liegen die Celtics 5 Minuten vor Spielende dann sogar mit 9 Punkten in Führung. Also es sieht ganz klar danach aus, dass die locker gewinnen werden. Jerry West, der humpelt auch schon, weil er sich eine Verletzung in Spiel 5 zugezogen hat. Die sind also am Ende. Und plötzlich humpelt dann auch der Chamberlain mit einer Beinverletzung vom Feld, setzt sich hin und sagt, er könne nicht mehr spielen. Der Trainer, es gibt dann so eine Diskussion mit dem Trainer und er sagt, er könne nicht, der hält sich das Knie. Und der Jerry West trifft dann noch einen Korb nach dem anderen, obwohl er ja schon so angeschlagen ist.
Er spielt weiter.
Genau. Und dann schaffen es die Lakers tatsächlich nochmal ranzukommen. Es wird nochmal richtig eng. Und plötzlich steht der Will Chamberlain auf, geht zum Trainer und sagt, er könne jetzt doch wieder spielen. Da schüttelt der Trainer nur den Kopf und sagt, setz dich hin, du spielst nicht mehr.
Wow, auch sehr konsequent, finde ich.
Total.
Der Motto so nicht.
Aber die Aufholjagd scheitert dann tatsächlich. 108-106 gewinnen die Celtics. Holen erneut in den Titel den 11. in 13 Jahren.
Es ist gigantisch, es ist wirklich historisch und da kommt kein anderes Team jemals ran.
Und für den Bill Russell, der ja alle Titel mitmacht, der ist jetzt natürlich der allüberstrahlende Held, ne? Auch in dem Alter, dass er sich dann nochmal durchgequält hat.
Und der Chamberlain, der gibt quasi auf und setzt sich auf die Bank. Was ist ganz schlimmes Bild, was er da abgegeben hat.
Ja, und der Russell ist darüber dermaßen sauer, dass denen ihre Freundschaft total zerbricht. Die sprechen danach 10 Jahre nicht mehr miteinander, weil der Bill Russell in einem Interview dem Chamberlain quasi vorwirft, er sei ein Simulant und er hätte sich extra aus dem Spiel ausgeklinkt, weil er das Gefühl hatte, sie verlieren eh.
Ja, Feigling.
Der wäre halt kein Kämpfer.
Und Jerry Best hat weiter gefightet.
Genau, der schon nach Spiel 5 verletzt war, der kämpft dann weiter. Ja, ne, das ist auch so ein bisschen das Bild, was dann auch so immer von dem Chamberlain ja so gezeichnet wird, dass er im Grunde dann kein Kämpfer ist. Keiner, der für sein Team einsteht.
Also wenn es hart wird, kann man auf den nicht unbedingt zählen.
Genau. Ja, einige Tage später, also das war ja auswärts das Spiel, war ja in Kalifornien, kehren die Celtics zurück. 30.000 Celtics-Fans warten und freuen sich. Und nicht dabei ist Bill Russell.
Was? Wieso denn das jetzt nicht? Das ist sein Triumph eigentlich.
Ja, aber er hat ja immer so ein Problem mit den Bostonern. Er sagt ja immer, ich spiele für die Celtics und nicht für Boston. Er tritt dann abrupt zurück, bricht alle Verbindungen zu den Celtics ab.
Wow, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet.
Selbst der Red Auerbach, der ja ein bisschen wie ein Vater für ihn war, der wusste davon nicht. Die waren völlig unvorbereitet. Die hatten jetzt für den Draft auch jetzt gar keinen Center ausgesucht oder so, ne, den sie jetzt suchen, sondern einen Guard.
Die dachten, der spielt noch eine Saison, ja, mindestens.
Mindestens.
Boah, ist ein ganz brutaler Schlag.
Ja, der Russell bricht dann alles ab, der ist auch jetzt schon geschieden, der packt sein Auto und reist aus Boston sofort ab. Ja, in Boston fühlen sich jetzt natürlich sowohl die Fans als Journalisten, alle fühlen sich jetzt betrogen von dem Russell, ne? Die stehen jetzt ohne Trainer, ohne Center da.
Und so schnell wirst du vom Helden zum Verräter.
Das wird noch schlimmer, weil er seine Rücktrittsgeschichte für $10.000 an die Sports Illustrated verkauft.
Nee, jetzt wird er auch noch als geldgierig dargestellt.
Ja, er bleibt ja nicht in Boston, gibt also den Journalisten da kein Interview, aber in Kalifornien, wo er dann hinfährt, ne, da gibt er dann ein Interview und lässt sich da fürstlich für bezahlen.
Was für eine Klar nach diesem vermeintlichen Triumph.
Vor allem auch die Celtics, also die Celtics-Familie ist natürlich total betroffen, weil sie stehen ja jetzt ohne Trainer, ohne Center da, ne, die ganze Franchise ist gefährdet. Dem Auerbach sagt er wohl nur, dass er zurücktrete, um eine Karriere im Fernsehen anzustreben, neue Einnahmequellen jetzt zu finden. Und ja, verlässt dann auch seine Familie, die ja in Boston bleibt, ne? Auch die Kinder.
Also so eine Entscheidung auch dann durchzuziehen, das ist ja, wirft auch ein eher so negatives Schlaglicht auf ihn dann auch, also ja. Die Seite seiner Persönlichkeit.
Und in der Folgesaison 69-70 verpassen die Celtics das erste Mal die Playoffs. Also
die spielen gar nicht mehr in den Playoffs. Naja, klar, es war ein Schlag, ne?
Ja, aber jetzt ist Bill Russell ja zurückgetreten. Jetzt könnte man ja meinen, jetzt kann der Will Chamberlain endlich triumphieren. Also erneut, er hat ja schon einen Titel, aber...
Vergessen wir Jerry West nicht und die Lakers, die anderen, die auch dauernd gelitten, die haben viel mehr gelitten als der Chamberlain fast.
Ja, und jetzt tritt ein neuer Protagonist auf die Bühne 1969 bei den Milwaukee Bucks, Louis Alcindor, später bekannt als Kareem Abdul-Jabbar.
Tja, Kareem, das kennt jeder, Louis Alcindor eher nicht.
Der ist der neue Star-Center der NBA und... Es stellt sich heraus, dass der Will Chamberlain tatsächlich doch eine schwere Verletzung in dieser Finalserie sich zugezogen hat.
Hat also gar nicht simuliert, er war wirklich verletzt.
Ja, ob er nicht noch hätte ein bisschen spielen können, das weiß man nicht. Aber tatsächlich muss er über Wochen hinweg diese Verletzung auskurieren.
Nachdem er aber seine Knieverletzung auskuriert hatte, startete Chamberlain unter dem neuen Trainer Joe Mullaney stark in die NBA-Saison 69-70. Während des 9. Spiels zog er sich dann allerdings eine schwere Knieverletzung zu, bei der er sich die Patellasehne riss und dadurch mehrere Monate ausfiel, bevor er dann in den letzten 3 Spielen der 82-Spiele-Saison wieder zurückkehrte. Und das war die erste Saison, wo er nicht mehr als 20 Rebounds pro Spiel machte. Trotzdem erreichten sie dann die Playoffs und schafften es dann sogar ins NBA-Finale, wo sie dann auf die New York Knicks trafen. Die begannen da in dieser Zeit sehr stark zu werden. Da spielten die späteren Hall of Famer Willis Reed, Dave DiPuscia, Bill Bradley und Walter Frazier. Da der Chamberlain allerdings aufgrund seiner Verletzung an Geschwindigkeit verloren hatte, war er da oft zu langsam, um Willis Reed tatsächlich eindämmen zu können, und der war bekannt für seine Sprungwürfe und die konnte er dann nicht aufhalten. Trotzdem gingen die Finals über 7 Spiele und in Spiel 6 erzielte Chamberlain sogar 45 Punkte und holte 27 Rebounds und glich die Serie bei einem 135-113 Sieg der Lakers dann aus. Und es war dann halt so, dass der Willis Reed verletzt war. Und so waren dann plötzlich die Lakers wieder der Favorit, weil der beste Spieler schien ja auszufallen für das letzte Spiel. Der beste Spieler schien auszufallen für das letzte Spiel. Doch plötzlich humpelte Reed auf den Platz zu Beginn des Spiels und erzielte sofort die ersten 4 Punkte. Und das führte dann zu einer riesen Playoff-Überraschung, dass die Knicks da zurückgekommen sind mit dem völlig angeschlagenen Reed. Und die Mannschaft drehte so auf, dass sie dann schon zur Halbzeit mit 27 Punkten führte. Der Chamberlain musste da viel Kritik danach einstecken, dass er es nicht geschafft hat, dann in diesem Endspiel gegen den angeschlagenen Reed sich durchzusetzen. Andererseits muss man berücksichtigen, er war ja fast die ganze Saison ausgefallen und nach so einer schweren Verletzung zurückzukommen, ist ja auch nicht so einfach. In der NBA-Saison 70-71 ging es dann wieder aufwärts für Chamberlain. Er führte dann die NBA wieder was bei den Rebounds an und sie gewannen auch ihre Division. Allerdings zog sich Elgin Baylor eine Achillessehnenruptur zu in dieser Saison und dadurch wurde quasi seine Karriere beendet. Er kam dann nie wieder so richtig zurück. Hinzu kam dann noch, dass auch Jerry West aufgrund einer Knieverletzung ausgefallen war. Und so galten die Milwaukee Bucks, auf die sie dann trafen, mit Alcindor, dem späteren Kareem Abdul-Jabbar, der in der Saison sogar MVP der Liga wurde. Und sie hatten sich sogar verstärkt mit Oscar Robertson und waren dadurch wirklich ein Top-Team in dieser Saison. Und die Lakers waren so ein bisschen wie die Celtics so in ihren letzten beiden Saisons, so ein bisschen auf den absteigenden Ast, auch ein bisschen überaltert halt. Anders als die Celtics kamen hier allerdings die Lakers nicht zurück. Obwohl Chamberlain alles gab und sich auch noch weitere Spieler verletzten, hatten die im Endeffekt keine Chance und schieden dann auch tatsächlich aus nach 5 Spielen. Was für den Chamberlain wieder eine große Enttäuschung war. Er versuchte dann auf anderem Felde sich zu beweisen und hatte da eine ziemlich interessante Idee. Er forderte die Boxlegende Muhammad Ali zu einem Kampf heraus. Und es gab sogar schon einen Termin im Astrodome in Houston, sollte das am 26. Juli 1971 stattfinden. Und auch Muhammad Ali ließ sich erst einmal darauf ein. Allerdings hat dann der Vater vom Chamberlain, der das Ganze für eine Schnapsidee hielt, dafür gesorgt, dass der Kampf dann doch noch abgesagt wurde und man die Verträge dann doch aufgelöst hat. Und Muhammad Ali hat dann auch zugestimmt, den Kampf aufzuheben, weil es stand dann ja auch sein Kampf gegen Joe Frazier an. Und tatsächlich erleidet Muhammad Ali ja da seine erste Niederlage als Profi. Sodass das Ganze dann tatsächlich nicht stattfand, aber es zeigt so ein bisschen, wie der Chamberlain drauf war. Ne? Da wollte er natürlich auch viel Geld mitmachen mit so einer Aktion, mit so einem Showkampf. In der nächsten Saison verpflichteten die Lakers dann einen neuen Trainer und zwar die Celtics-Legende Bill Sharman, den hatten wir ja am Anfang schon mal. Und der hatte dann die Idee, dass der Chamberlain am besten so spielen sollte, wie Bill Russell es immer gemacht hat. Sich halt vor allem auf Blocks und Rebounds konzentrieren, gar nicht mehr dafür da zu sein, die meisten Punkte zu machen. Dafür machte er dann den Chamberlain sogar zum Kapitän des Teams und der Chamberlain, der hat sich da so richtig eingefunden in diese Rolle. Und die Lakers starteten dann eine beispiellose Siegesserie von 33 ungeschlagenen Spielen hintereinander und stellten einen neuen Siegrekord von 69 Spielen auf, bei 82 Spielen insgesamt. Und im Finale trafen sie dann erneut auf die Knicks, die sie ja vor 2 Jahren geschlagen hatten. In den Finals gegen die Knicks sah es zunächst ganz gut aus, weil Willis Reed verletzt war bei den Knicks. Und in einem hart umkämpften Spiel 4 erzielte Chamberlain dann 27 Punkte, fiel allerdings dann am Ende auf seine rechte Hand und man hatte jetzt erst gedacht, okay, die ist vielleicht verstaucht, aber sie war gebrochen. Aber anders als früher hat er durchgezogen. In Spiel 5 spielte Chamberlain mit einem dick gepolsterten Hand und zwar in so einem Handschuh, der normalerweise bei Verteidigern im American Football verwendet wird und er lehnte angeblich sogar schmerzstillende Spritzen ab, weil er befürchtete, dass er die Hand nicht mehr richtig bewerfen oder halten kann und an Wurfkraft verliert, wenn die Hände dann quasi taub wären. Und auch in diesem Spiel erzielte Chamberlain 24 Punkte, 29 Rebounds, blockte 8 Würfe und machte auch noch 8 Assists und die Lakers gewannen das entscheidende Spiel und er hat es tatsächlich geschafft, seinen zweiten Meistertitel zu holen. Und Chamberlain wurde zum MVP der Finalserie gekürt, gerade auch, weil er ja trotz dieser Verletzung gespielt hatte. Und es ging auch natürlich darum, so dieses Image loszuwerden, dass wenn es so hart auf hart geht, der einfach aufgibt. Die nächste Saison 72-73 sollte dann endgültig seine letzte werden. Die Lakers verloren auch immer mehr an Substanz. Spielten ja sowieso quasi auf der letzten Rille, was ihre Stars anging. Aber sie erreichten erneut das NBA-Finale und trafen natürlich wieder auf die Knicks. Aber da Willis Reed diesmal spielte und die Mannschaft natürlich jünger, fitter und auch besser besetzt war, hatten die Lakers im Ende keine Chance und verloren die Serie mit 4-1. Das war dann Chamberlains letztes Spiel. Und der Chamberlain setzte dann, nachdem seine Karriere jetzt vorbei wäre, seinen Fokus auf andere Sportarten und Geschäftsprojekte. Er war ja immer sehr orientiert daran, Geld zu verdienen. Und er setzte sich jetzt fürs professionelle Volleyball ein und spielte da auch selber mit noch. Er war dann auch Mitbegründer der International Volleyball Association und er engagierte sich halt, diesen Sport bekannter zu machen in den USA. Daneben arbeitete er natürlich auch als Schauspieler, wie viele andere Sportler das ja nach ihrer Karriere auch machen. Und da ist vor allem bekannt, dass er eine nicht unerhebliche Rolle in dem Film Conan der Zerstörer an der Seite von Arnold Schwarzenegger hat. Und der veröffentlicht dann natürlich seine Autobiografie, insgesamt sogar mehrere Bücher. Und bekannt aus dieser Autobiografie ist vor allem die Behauptung, dass er mit 20.000 Frauen geschlafen hätte. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Tatsache ist, er hat nie geheiratet. Er hatte auch eigentlich nie eine feste Beziehung. Er war am Ende auch so ein bisschen vereinsamt, kann man sagen. Auch wenn er natürlich im Reichtum lebte und das auch gerne zur Schau stellte. Aber er hat dann auch immer durchblicken lassen, dass ihm doch was verloren gegangen ist. Dass er das gerne so ein bisschen anders gehabt hätte. Er starb dann 1999 früh im Alter von 63 Jahren an Herzversagen. Der hatte halt dann später nach dem Ende der Karriere immer wieder Herzprobleme, was wohl auch mit der Größe und dem langen Sport, den er betrieben hat, zusammenhängt. Interessant ist, dass er vor seinem Tod verfügt hat, dass die zweite Person, die im Falle seines Todes informiert werden soll, Bill Russell ist. Denn die hatten sich wieder versöhnt, nachdem sie ja 10 Jahre oder länger nicht miteinander gesprochen hätten. Und da kommen wir nochmal zu Bill Russell, denn nachdem der ja nach Kalifornien gegangen war, blieb der aber dem Basketball grundsätzlich erstmal verbunden. Der arbeitete dann sogar als Trainer bei den Seattle Supersonics und später bei den Sacramento Kings. Die hießen damals allerdings noch Kansas City Kings. Und er setzte sich natürlich weiter für die Bürgerrechte ein. Der Russell war, anders als der Chamberlain, 4-mal verheiratet. Er hatte ja die erste vor Rose, dann heiratet er 77 die Dorothy Anstead, das war wohl ein Model. Dann später 96 die Marilyn Nault, mit der war er dann verheiratet, bis die 2009 starb und heiratete dann nochmal eine Janine Russell. Und der Bill Russell war ja immer sehr eigen und der hat ja auch keine Autogramme mehr verteilt. Zudem, er hat sich dann 1972 geweigert, der Zeremonie beizuwohnen, wo seine Trikotnummer im Boston Garden quasi zurückgezogen wurde und seitdem nicht mehr vergeben wird. Und er lehnte sogar ab, bei der Aufnahme in die Hall of Fame zu erscheinen. Also der war da wirklich sehr eigen. Das änderte sich dann erst nach 20 Jahren. Denn da war er vielleicht schon ein bisschen altersmilde. 1995 verließen die Celtics den Boston Garden und zogen um in das Fleet Center. Und als Hauptattraktion dieser Feierlichkeiten, diesem Umzug und dem Auszug aus dem altehrwürdigen Boston Garden, wollten die Celtics Russells Trikot nochmals vor ausverkauften Haus aus dem Verkehr ziehen, das wiederholen. Und diesmal war der Russell dann da und tatsächlich war dann auch Bill Chamberlain als sein Freund wieder dabei und auch Larry Bird war dabei, Kareem Abdul-Jabbar war dabei, also es war eine ganz tolle Veranstaltung und 2011 verlieh man ihm sogar durch Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom und seit 2009 trägt der Pokal für den MVP der Finals den Namen Bill Russell NBA Finals MVP Award. Ja, der Bill Russell starb dann erst 2022 im Alter von 88 Jahren und ist bis heute eine der prägendsten Persönlichkeiten im Basketballsport. Um das mal hervorzuheben, Bill Russell hat mehr Meisterringe als Finger. und ist damit weit vor allen anderen. Wenn man jetzt mal seine Teamkameraden, die auch bei den Celtics gespielt, außen vor lässt, dann kommen erst Michael Jordan und Kareem Abdul-Jabbar mit 6 Titeln. Also er hat fast doppelt so viele Titel wie Michael Jordan und Kareem Abdul-Jabbar. Da sieht man, welchen Stellenwert die haben und wie dominant die Celtics in dieser Zeit waren. In Amerika waren sie halt früher die Dynasty. Ja, und jetzt sind wir so Anfang, Mitte der 70er Jahre und da nähern wir uns schon sehr stark dem modernen Basketball und vor allem der Zeit, wo es dann wieder eine große Rivalität zwischen den Lakers und den Celtics geben wird, nämlich mit Larry Bird für die Celtics spielt und Magic Johnson für die Lakers. Und da werden wir sicher nochmal drauf zurückkommen, auf diese Zeit und natürlich auch auf die späteren Zeiten mit Kobe Bryant und Shaquille O'Neal. Aber das soll es für heute erst einmal gewesen sein. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.